Werbung.
In Die Welt ist kein Planschbecken entblößt Jürgen Wulff die harte Realität hinter freundlichen Fassaden. Ein Kampf um Einfluss und Werte, wo oft getrickst und manipuliert wird. Doch Wulff zeigt Wege auf, wie sie sich behaupten, ohne ihre Integrität zu verlieren. Lernen Sie, die Spiele der Erwachsenen zu durchschauen und ihre Position zu stärken. Die Welt ist kein Planschbecken von Jürgen Wulff. Jetzt im Buchhandel oder direkt beim Verlag. mentoren-verlag.de
Krisenfest. Überleben in turbulenten Zeiten. Erfahren Sie, worauf es in Krisen wirklich ankommt, wie Sie sich am besten vorbereiten, wie Sie Krisen meistern und wie Sie gestärkt daraus hervorgehen. Und hier ist Ihr Gastgeber, der Führungsstratege Jürgen Wulff.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu Krisenfest. Heute mit einem Interview. Ich bin verbunden mit Daniela Landgraf, Speaker, Autor und Coach. Herzlich willkommen, Daniela.
Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung, lieber Jürgen.
Ich spreche heute mit dir, weil du zwei Bücher zu Krisen veröffentlicht hast. Das eine heißt Raus aus der Krise, rein ins Leben. Es ist ein, wie ich finde, sehr persönliches Buch, wo du auch deine Höhen und Tiefen beschreibst. Und jetzt ganz neu erschienen ist Krisenmeistern bei Haufe. Und da möchte ich heute mit dir reden. Und zwar sagst du, Krisen haben spezielle Phasen. Du sprichst vom erstmal, dass ein Wind aufkommt und nachher wird daraus ein Orkan und man befindet sich sozusagen im Auge des Orkans. Kannst du uns das mal erläutern? Was sind für dich die Phasen von Krisen und was hat das mit Unternehmen zu tun?
Es gibt so ganz typische Phasen, die im Grunde genommen nahezu jede Krise durchläuft. Klar gibt es so Krisen wie die Corona-Krise, die plötzlich da ist, oder Todesfälle oder ähnliches. Aber die meisten Krisen, und gerade wenn es um Krisen geht, die in einer Firma oder in einem Unternehmen aufzufinden sind, die kündigen sich an. Also keine Krise oder die wenigsten Krisen sind einfach plötzlich da. Und es fängt mit so ganz kleinen Banalitäten an. Dann können Rechnungen vielleicht nicht bezahlt werden, große Kunden brechen weg. Man hat vielleicht mit den Mitarbeitern irgendwelche Themen, hat das Gefühl, da läuft irgendwas nicht so richtig rund. Oder wenn wir es auf die Gesundheit beziehen, dann hat man ein paar Kopfschmerzen, dann schmeißt man halt ein Pillchen ein, ist man ein bisschen müde, dann wird halt Kaffee oder wenn Kaffee nicht mehr funktioniert, irgendein Energy Drink zu sich genommen. Und das ist so diese erste Phase. Ich nenne sie gerne die Phase, ein Wind kommt auf. Und wenn wir in so einer Phase schon anfangen zu akzeptieren, dass irgendwas nicht ganz rund läuft, könnten viele Krisen abgewendet werden. Doch meistens sind wir gerade in dieser Phase, ja, ich nenne sie gerne Selbstbetrugshelden oder Schlussfolgerungskönige. Selbstbetrugshelden, wenn wir die Augen verschließen, wenn wir sagen, ach, wird schon, oder auch wenn wir die Schuld gerne im Außen suchen, naja, der Mitarbeiter ist vielleicht ein bisschen schlecht drauf oder ja, die Kunden oder die Wirtschaft. Also das ist so die Phase, wo wir gerne auch die Schuld noch im Außen suchen oder falsche Schlussfolgerungen treffen, dass wir sagen, ach, wenn erstmal dieses oder jenes, dann wird auch wieder das oder das geschehen. Und das ist so diese Phase, wo man Krisen frühzeitig abwenden könnte. Wenn wir aber die Augen verschließen, dann kommen wir in die nächste Phase. Der Wind wird zum Sturm, das heißt, es dramatisiert sich alles. Es kommen noch mehr Mahnungen oder noch mehr Kunden brechen weg. Es gibt vielleicht innerbetrieblich Probleme. Die Mitarbeiter funktionieren vielleicht nicht so, wie ich es gerne hätte. Und es dramatisiert sich. Ich habe vielleicht die ersten Themen, dass Kredite nicht mehr ganz regelmäßig bezahlt werden könnten, Lieferantenrechnung, all diese Dinge. Oder gesundheitlich ist es denn der Moment, wo die Zipperlein schon ein bisschen stärker werden, wo ich vielleicht schon das Gefühl habe, wow, ich sollte jetzt mal Urlaub machen. Aber das geht ja gerade in so einer Phase nicht. Wenn der Sturm schon da ist, dann kann ich doch keinen Urlaub nehmen. Gerade jetzt braucht mich die Firma. Also es dramatisiert sich weiter, aber es ist immer noch so die Phase, wo wir gerne ja die Augen verschließen. Und es ist ja auch schambesetzt. Keiner gibt gerne zu, wenn irgendwas nicht gut läuft oder wenn eine Firma vielleicht droht, in die Insolvenz zu gehen, das ist schambesetzt. Ich will doch nicht als Loser oder als ja jemand dastehen, der irgendwo was nicht geschafft hat. Und wenn wir dann immer noch nicht handeln, dann wird es zum Orkan. Und dieser Orkan, der ist so zerreißerisch, zerstörerisch. dann stehen vielleicht die Gerichtsvollzieher vor der Tür, dann werden vielleicht Immobilien schon zwangsversteigert, Kredite werden gekündigt. Das ist so diese Phase, wo irgendwo gar nichts mehr geht. Und man fühlt sich wie in so einem Orkan, man hält sich nur noch fest, man versucht jeden Strohhalm zu greifen. Und innerhalb dieser Phase, und das kann ja auch auf persönlicher Ebene sein, das heißt, dann kommt da vielleicht doch schon mal die große Einschränkung gesundheitlich, der Bandscheibenvorfall, der Herzinfarkt oder ähnliches. Und wenn wir dann immer noch weitermachen, beziehungsweise wenn wir dann in die Resignation abgleiten, dann ist das so ein Gefühl wie im Auge des Orkans. Das heißt, der Orkan wütet um einen herum, aber man schottet sich ab. Das ist auch ein Schutzmechanismus des Körpers, dass man sagt, es geht mich ja eigentlich gar nichts mehr an. Briefe werden nicht mehr geöffnet, Mahnungen werden nicht mehr bearbeitet. Kunden anrufen ist über die Maßen anstrengend. Es fühlt sich alles über die Maßen anstrengend an und man geht in wie so ein Orkanauge rein, wo eben ja, man so seinen Schutzraum hat und eigentlich nur noch stiller Beobachter ist, dass alles kaputt geht. Und wie nach jedem Orkan ist ja dann hinterher ein Feld der Verwüstung. Und das ist für mich so die Phase 5, die Zerstörung. Man steht da und sagt, wow, und jetzt? Und genau diese Phase entscheidet, gehe ich in die komplette Resignation und gebe auf oder nutze ich es für einen Neuanfang? Und ich liebe beispielsweise einen Spruch von Goethe, der da heißt, auch mit den Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du was Tolles, Neues aufbauen. Und das kann man auch nach so einem Orkan, denn so ein Orkan bietet auch die Möglichkeit, wirklich neu aufzubauen. Ja, es ist alles auf Null gesetzt. Aber wenn alles auf Null gesetzt ist, ist es auch gleichzeitig die Chance für den Neuanfang, Dinge neu zu denken und neu anzufangen.
Also du sagst, Hinweise wahrnehmen, rechtzeitig wahrnehmen und auch rechtzeitig aktiv werden, damit eben die Eskalation aufgehalten werden kann und das Ganze nicht zerstörerisch wird. Und wenn es dann doch zerstörerisch wirkt, dann geht es nachher wirklich um Untergang oder Neuanfang. Mhm. Das ist ja schon was ziemlich Dramatisches. Also geht es wirklich darum, rechtzeitig die Signale zu erkennen und zu handeln und auch die Chancen zu nutzen.
Ja.
Nun gibt es ja Krisen, die nicht sich langsam aufbauen, sondern relativ plötzlich da sind. Wir haben das bei der Corona-Krise erlebt. Das war zunächst einmal recht harmlos und dann gibt es diesen exponentiellen Anstieg. Auf einmal steht alles still. Die Geschäfte müssen zumachen, die Wirtschaft steht still, kaum noch wird was verkauft. Ganze Branchen sind vor dem Ruin. Wie verhält es sich da? Wo ist da die Chance?
Also du hast es gerade genau gesagt, erst fing es auch nur harmlos an und es war so dieses, was geht's mich an, irgendwo in Asien werden Geschäfte geschlossen, na und, interessiert uns hier in Deutschland nicht, bis hin, dass nachher ja alles wirklich dicht war, dass Geschäfte geschlossen waren und auch da, keiner hat es erwartet, dass es so dramatisch wird und auch hier hätte man frühzeitig gesagt, oh, es könnte uns hier auch treffen, wie bauen wir uns jetzt auf, hätte man in jeder einzelnen Phase auch noch viele, viele Dinge regeln können. Also gerade als plötzlich Kontaktverbote oder Kontaktbeschränkungen da waren, spätestens das ist der Punkt, wo die Digitalisierung komplett Einzug erhalten hat, wo plötzlich Dinge gingen, die vorher gar nicht möglich waren. Gerade die Corona-Krise ist auch ein Beispiel, die war plötzlich zwar da, aber im Grunde genommen ist sie auch durch diese 5 Phasen gegangen, bis hin, dass leider auch viele, viele, viele Menschen, viele Firmen im Grunde genommen auch in die Insolvenz geraten sind dadurch.
Also wenn ich das richtig verstehe, bei solchen Krisen kommt es auch auf Schnelligkeit an. Nicht lange warten,
ja,
sondern schnell aktiv werden, schnell Maßnahmen ergreifen. Und Schnelligkeit hat ja sonst auch im Geschäftsleben einen großen Vorteil. Also wenn ich als Unternehmen oder im Unternehmen als Bereich erfolgreich sein will, muss ich einfach schnell handeln.
Absolut und vor allen Dingen Chancen sehen und nutzen. Es gab viele, die in der Corona-Krise gerade so in den ersten 2-3 Wochen Kopf in Sand gesteckt haben und wirklich in diesem absoluten Jammertal waren. Und genau das ist das Gefährliche. Denn gerade wenn solche Krisen sind, ob jetzt gesamtgesellschaftlich oder einzelne Krisen, vieles geht dennoch. Dieses Buch Krisenmeistern ist genau in der Phase entstanden. Ich habe beim Verlag, mit dem ich gerade ein anderes Projekt dann zu dem Zeitpunkt gemacht habe, angerufen und habe gesagt, brauchst du nicht gerade jetzt einen Krisenratgeber? Und die waren rasend schnell. Innerhalb von 2 Wochen hatte ich es fertig geschrieben, war es durch Lektorat und war per E-Book zu erhalten. Und das zeigt, dass auch in Krisenzeiten viele, viele Dinge möglich sind. Und wenn wir das jetzt mal auf andere Unternehmen beziehen, ich habe das hier in meinem Stadtteil in Hamburg erlebt, ganz großartig, als die Geschäfte geschlossen wurden oder schließen mussten, haben viele plötzlich in ihrem Schaufenster ein Schild gehabt, wir sind auch online für Sie da, bestellen Sie per Mail, gucken Sie auf unsere Homepage. Und die, die da schnell waren, die haben auch weiterhin Geschäft gemacht und haben auch nach wie vor überleben können.
Ich habe das bei mir hier auch gesehen, einen ganz netten Buchhändler, der sagt, suchen Sie sich doch was aus dem Schaufenster aus, rufen Sie mich an, ich bring's Ihnen vorbei. Fand ich eine ganz tolle Sache.
Genial.
Ich habe mir sofort ein Buch ausgesucht, habe gedacht, boah, das ist genau das richtige Buch jetzt, um mal wieder zu entspannen. Und es fand es total toll, wie er dann hier auftauchte mit einem strahlenden Gesicht und mir das Buch in die Hand gab. Ich fühlte mich dann auch, ja, so wie jemand wie Retter des lokalen Buchhandels. Also das war schon für beide Seiten eine ganz prima Sache. Aber er hat überlegt, wie kann ich denn weitermachen? Online, ja, natürlich kann man online bei ihm bestellen. Aber so dieses im Schaufenster aussuchen, das, was man normalerweise dann im Laden machen würde, das fängt dann so außerhalb statt. Und man sieht immer mal wieder Leute da stehen bleiben und er wechselt auch tatsächlich alle 2 Tage dann die Bücher im Schaufenster. Also ganz tolle Idee.
Und das ist genau das Machen. Machen, dranbleiben, Ideen sammeln. Und das fällt umso schwerer. Je tiefer die Krise fortgeschritten ist, umso schwerer fällt es, weil wir sind alle Menschen. Und ganz ehrlich, auch ich, die jetzt sehr viel in der Motivation von Menschen gerade in Krisen unterwegs ist, auch bei mir gibt es in Krisenzeiten Momente, wo mal die Tränen kullern. Und das ist auch wichtig, dass man das auch mal rauslässt, denn wir sind alle keine Übermenschen. Wir haben menschliche Gefühle und das ist auch gut so. Aber dann aus diesem Tief rauskommen zu sagen, so jetzt erst recht, das ist das Wichtige.
Nun reagiert ja jeder Mensch anders in Krisen und du beschreibst in deinem Buch Krisenmeistern so wunderbar verschiedene Typen. Ich möchte da ein paar rausziehen. Da gibt es die Satirer und Witzigen, aber auch die Revolutionäre, die Ängstlichen und die Sachlichen. Was hat es mit den Satirikern und Witzigen auf sich?
Das fand ich besonders in der Corona-Krise sehr faszinierend, wie viele Witze plötzlich auf Facebook auftaucht sind. Und da unterscheidet sich aber auch so der Satiriker von dem Witzigen. Weil der Witzige versucht irgendwo lockere Stimmung reinzubringen, versucht irgendwo Menschen aufzuheitern, vielleicht auch sich selbst. Und der Satiriker, der hat oftmals sehr schwarzen Humor. Und das ist manchmal schade, weil es auf Kosten der genau anderen geht. Weil jeder Mensch handelt ja so aus seiner Perspektive heraus. Jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit, seine eigene Wahrnehmung. Und nur, ich greife jetzt mal dieses wunderbare Beispiel aus der Corona-Krise aus, Thema Klopapier. So wie viele Witze und wie viele böse Witze gab es auch über das Thema Klopapier. Wenn ich mich aber, und das ist, hier haben wir wieder das Thema der Führungskraft und Mitarbeiter, wenn ich mich hineinversetze in diesen Menschen, was treibt den eigentlich? Und keiner kauft ja aus Bösartigkeit Klopapier oder keiner macht aus, ist da bösartig, behaupte ich einfach mal, sondern es sind Ängste dahinter. Und die Satiriker und Witzigen versuchen vielleicht entweder ihre Ängste oder andere Dinge über Witz zu verarbeiten. Also die witzigen Satiriker, das können ganz Ängstliche sein, die darüber versuchen, die Krise zu verarbeiten. Es können aber auch diejenigen sein, die sagen, oh Leute, ich verstehe es nicht, weil sie vielleicht ganz sachlich unterwegs sind. Bei Witzen, also das sind eigentlich die, die oftmals für gute Stimmung sorgen. Aber gefährlich wird es, wenn es auf Kosten von anderen ist. Und wenn jetzt eine Führungskraft zu den Witzigen gehört, ist toll fürs Team auf der einen Seite. Aber der Grat ist sehr, sehr schmal, dass es auch verletzend sein könnte, gerade in Richtung der ganz Ängstlichen, die nicht aus böser Absicht, sondern einfach aus Angst heraus das ein oder andere machen. Und gerade wenn solche Menschen aufeinandertreffen, dann ist das so, die gehen so aneinander vorbei, weil sie sich einfach nicht verstehen. Der eine versteht die Motivation des anderen nicht. Und die Witzigen können eben für gute Stimmung sorgen, aber gleichzeitig, je stärker es ins Schwarze, in den schwarzen Humor oder ins Satirische reingeht, kann es auch unglaublich verletzend sein. Und das kann für ein wahnsinniges Ungleichgewicht oder für eine sehr schlechte Stimmung sorgen. Da fehlt es dann an Wertschätzung.
Das heißt also, ich muss selbst als Führungskraft so meinen Typ betrachten und davon ausgehen, dass es aber auch andere Bedürfnisse gibt. Also, dass Mitarbeiter unterschiedlich sein können, wahrscheinlich sogar unterschiedlich sind und auch feststellen, ja, da ist Sprengstoff für Teams da. Und das ist ja für Führungskräfte eine echte Herausforderung, diese unterschiedlichen Typen unter einen Hut zu bringen.
Definitiv, wenn da jemand so sehr sachlich ist oder denn der Nächste ist ein Verschwörungstheoretiker, der das Gefühl hat, es geht alles nur gegen ihn oder gegen das System oder gegen die Firma, für die Firma. Oder die Revolutionären, die ständig neue Ideen bringen und irgendwie nicht verstehen, warum andere nicht folgen. Andere sind vielleicht genervt dadurch. Das heißt, wir haben so ganz unterschiedliche Typen. Und was da wirklich meine Empfehlung ist, zu akzeptieren, dass diese Menschen, jeder für sich eine eigene Wahrnehmung und Wahrheit der Welt hat. Jeder hat irgendwo seine Scheuklappen auf und sieht die Welt durch seine Brille, durch seine Erlebnisse, durch seine Emotionen. Und als Führungskraft, das ist wirklich eine große Aufgabe, jeden Einzelnen in seiner Wahrheit zu akzeptieren und wertzuschätzen. Und hier sage ich immer gerne, Wertschätzung führt zu Wertschöpfung. Denn in dem Moment, wo ich jeden Einzelnen wertschätze und ich sage, was denken der jetzt? Oder oh, wie ist der denn schon wieder drauf? Und der wieder mit seinen ganzen Sorgen und Problemen. Sondern wenn derjenige sich auch abgeholt und wertgeschätzt fühlt, ist er auch bereit, auch vor allen Dingen in Krisenzeiten weiterzuleisten. Auch wenn vielleicht das Gehalt reduziert werden muss, damit die Firma überlebt. Oder Kurzarbeit oder Ähnliches. Wenn der aber das Gefühl hat, er wird wertgeschätzt und seine Arbeit und seine Person wird gebraucht, dann ist er bereit zu leisten. Und auch Kunden, die sich gut aufgehoben fühlen, du hast das schöne Beispiel mit dem Buchhandel vorhin genannt, das finde ich großartig, weil da kommt so eine ganz große Welle der Solidarität. Wenn du dich als Kunde wertgeschätzt fühlst, dann bist du auch bereit, selbst wenn es vielleicht ein bisschen teurer ist, denjenigen zu unterstützen und zu helfen. Und deswegen ist einer meiner Lieblingssätze, Wertschätzung führt zu Wertschöpfung.
Also Führungskräfte dürfen nicht nur auf Zahlen, Daten und Fakten achten. Sie müssen mehr denn je gerade in der Krise sich Zeit für Mitarbeiter nehmen. Und das ist umso mehr eine Herausforderung, als dass ich ja mit einer stark veränderten Situation konfrontiert bin, die auch mit Einschränkungen, auf jeden Fall mit starker Veränderung zu tun hat. Lass uns mal schauen auf die Zukunft. Wie komme ich aus der Krise raus? Du hast ein Konzept in deinem Buch beschrieben, was, soweit ich weiß, von Matthias Hawk stammt, die Regnose. Das heißt, man startet in der Zukunft, um für die Gegenwart die Krise etwas abzuleiten. Magst du das einmal erläutern?
Also das Ursprungskonzept kommt aus dem neurolinguistischen Programmieren, das NLP, wo es darum geht, wenn ich Ziele erreichen möchte, nicht nach vorne zu schauen, weil dann sehe ich ganz viele Hindernisse und Probleme. Ich beschreibe es immer gern, ich stehe vor einem Berg und sehe diesen riesen Berg vor mir und habe keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Wenn ich mich aber in die Zukunft beame und auf dem Berg draufstehe, dann habe ich einen viel besseren Überblick. Kann ich runtergucken, kann ich die Wege sehen? Ich bin plötzlich in der Lösungsorientierung. Das ist das Thema des Future Pacings vom neurolinguistischen Programmieren. Und die Regnose funktioniert sehr ähnlich. Und ich finde diesen Begriff einfach so schön von dem Matthias Hawks. Der sagt nämlich, okay, geh doch mal ans Ende der Krise und male dir ein Bild gedanklich, wie sieht es nach der Krise aus? Vielleicht hast du deine ganze Firma plötzlich umgestaltet. Du hast jetzt vielleicht ganz toll funktionierende Teams, die in den Krisen zusammengewachsen sind. Oder du hast neue digitale Produkte erschaffen. Du hast vielleicht endlich das umgesetzt, was du immer schon mal umsetzen wolltest. In der Corona-Krise hat er uns sehr schön aufgezeigt mit einem Gedicht, dass die Flüsse alle sauber sind und dass wir ein viel schöneres Miteinander haben und, und. Das heißt, geh mal ans Ende der Krise und schaue zurück, was die Krise vielleicht auch Gutes gebracht hat. Denn jede Krise ist eine Lernaufgabe.
Und das ist ja eine Arbeit, die man sehr gut mit dem Team zusammen machen kann. Und ja, das stärkt den Teamzusammenhalt. Das fokussiert das Team auch darauf. Und ich glaube, Fokus ist auch ein weiterer Tipp, den du in deinem Buch gibst, sich nicht auf den Mangel zu fokussieren.
Genau. Also erstmal sowas mit dem Team zu machen, ist ganz, ganz großartig, weil dann alle gemeinsam an dieser Zukunftsprognose, Regnose arbeiten. Es ist nicht eine Prognose, sondern Regnose. Und gemeinsam sagen, hey, wie kriegen wir das jetzt hin? Und das stimmt, dieser Fokus. Wenn dieses Bild erstmal gemalt ist, ist der Fokus schon mal verändert. Aber auch wenn wir im Moment, wenn gerade Dinge nicht laufen, ist die Gefahr, dass wir in dieses Opferthema reinkommen. Und gerade dann ist es wichtig zu schauen, hey, was ist denn noch da? Worauf habe ich meinen Fokus? Habe ich meinen Fokus auf den Mangel, was gerade nicht funktioniert? Oder habe ich dennoch ein loyales Team? Habe ich einfach mal gucken, jeder einzelne Mitarbeiter, wie großartig das der im Unternehmen ist oder wie großartig, dass die EDV funktioniert, dass wir tolle Produkte haben, dass wir jetzt auf die Digitalisierung gehen oder Ähnliches. Also wirklich den Fokus weg von dem, was nicht mehr da ist, weg von dem, was da war, hin zu dem, was immer noch ist. Wie toll ist es, wenn dennoch loyale Kunden da sind und nicht, oh Gott, da sind Kunden weggebrochen oder die Zahlen nicht mehr so gut. Also wirklich den Fokus auf das, was immer noch da ist und wie kann ich auf dem, was jetzt da ist, aufbauen und neue Visionen schaffen.
ich habe ja mit dem Orientierungsrad ein ganz wunderbares Instrument geschaffen, an dem man genau sich auch konzentrieren kann auf das, was da ist. Also da geht es zum Beispiel um Erfahrung, die da ist, Know-how, was da ist, Wissen, was wir haben und auch die Kontakte, die wir haben. Weil wir haben ja als Unternehmen, wir haben als einzelne Personen ein großes Netzwerk und das können wir und das sollten wir jetzt auch aktivieren, um besser durch die Krise zu kommen. Wenn jeder nur auf sich selber schaut, ja klar, dann wird es schwierig. Aber wenn wir das als Gemeinschaft sehen und die verschiedenen einzelnen Juwelen des Know-hows, des Wissens, der Netzwerke und der Erfahrung zusammenpacken, dann sind wir wirklich sehr stark und haben auch eine gute Voraussetzung, um durch die Krise zu kommen.
Und vor allen Dingen, da möchte ich noch was zu sagen. Es ist so wichtig, bleib Mensch. Einfach Mensch sein und auch jede Führungskraft darf mal schwach sein, denn echte Stärke zeigt sich dadurch, dass wir auch mal schwach sind. Nochmal sagen, hey, mir geht's auch gerade schlecht. Ich weiß auch nicht, wie es weitergeht, aber gerade deswegen, lass uns genau jetzt zusammenhalten, lass uns genau jetzt unsere Kräfte bündeln. Denn was passiert, wenn da ein Team ist, was irgendwie gerade nicht motiviert ist oder was Angst hat, wo vielleicht die Ängste getrieben sind und jemand sagt, boah, machen wir mal weiter. Dann ist mehr Rückzug. In dem Moment, wo die Menschlichkeit da ist und jede Führungskraft sollte unbedingt hier auch mal die menschlichen Gefühle zeigen, sagen, hey, ich weiß, wie ihr euch fühlt und ich weiß, dass ihr Angst habt und ich weiß, dass es eine verdammt blöde Situation ist. Mir geht's ähnlich, aber gerade deswegen sollten wir dieses oder jenes machen. Und das ist etwas, was ich also wirklich, wirklich, wirklich ans Herz legen möchte.
Aber wenn das Geld jetzt dann doch mal knapp wird, es gibt ja die Möglichkeit, dass tatsächlich die Einnahmen wegbrechen in der Krise, dann bin ich doch tatsächlich auch nicht nur gefühlt im Mangel, sondern tatsächlich im Mangel.
Absolut, ohne Frage und das ist nicht wegzudenken. Und auch da ist wieder dieses Schamthema, was ein großes Ding ist, denn wenn du Rechnung nicht mehr bezahlen kannst, wenn keine Ahnung, wie es weitergehen soll und gerade da, so schwierig wie es ist, ist Offenheit wichtig. Also zum einen natürlich die ganz pragmatische Lösung. Einfach mal schauen, gibt es Kosten, die man im Moment wirklich aktiv reduzieren kann? Was ist wirklich notwendig? Welche EDV brauche ich vielleicht? Welche Abos brauche ich? Was ist wirklich existenziell notwendig? Kann ich irgendetwas verändern bis hin, wenn es jetzt beispielsweise eine Firma ist, die in super tollen Geschäftsräumen ist, ist es vielleicht sogar notwendig, erst einmal, keine Entscheidung muss für immer sein, die Geschäftsräume zu wechseln, irgendwo anders hinzugehen, wo es günstiger ist, für die Rettung der Firma und offen über diese Themen zu sprechen, aber auch mit den Gläubigern offen sprechen, ob es die Bank ist, das Finanzamt oder andere Gläubiger, denen die Situation offen zu erläutern, denn keine Bank, kein Finanzamt hat das Interesse daran, dass eine Firma in die Insolvenz geht. Und das ist so meine Erfahrung, dass gerade in Krisenzeiten Gespräche Wunder wirken können. Aber nicht nur sagen, ich kann im Moment nicht, sondern gleichzeitig auch ein Lösungsvorschlag. Und da empfehle ich auch, dass man Spezialisten mit an die Hand nimmt. Wenn die Firma das nicht selber kann, wenn da keine Spezialisten sind, dafür auch noch einen Coach zu nehmen und sagen, okay, wie können wir jetzt der Bank ein gutes Konzept vorlegen? Und das ist genauso wie, ich habe viele, viele Jahre in der Gründungsberatung gearbeitet, dann braucht man ein Konzept. Und genauso ist es auch in der Sanierung. Wenn eine Sanierung einer Firma ansteht, dann wirklich mit einem Anwalt, mit einem Finanzberater oder mit irgendjemandem, mit dem man, wo man das Gefühl hat, ein Unternehmensberater, jemanden wie dich, Jürgen, zu sagen, hey, wie kriegen wir die Kuh vom Eis und wie sprechen wir mit unseren Gläubigern? Und auch da, Menschlichkeit geht manchmal vor Sachlichkeit. Natürlich muss die Sachlichkeit passen. So diese ausgewogene Mischung bitte auch nicht ins Jammern verfallen, sondern wirklich so, hey, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber ich habe eine Idee, hier ist mein Konzept. Und dann kann man ganz, ganz viel auch bei Lieferanten, bei Kunden, bei denjenigen, die einen unterstützen, erreichen. Und ich habe in meinem Leben auch schon eine Insolvenz hinter mir, habe auch schon eine Firma an die Wand gefahren, aufgrund von nicht zahlenden Kunden, Messis, Mietnomaden, das ist viele, viele Jahre her. Aber als ich anfing, mit den Menschen zu reden, habe ich so viel Solidarität erfahren und ich habe es auch bei anderen Firmen erlebt, sodass manch eine Firma, manch ein Unternehmen gerettet werden kann, wenn man offen und auf menschlicher Basis miteinander kommuniziert.
Also Besinnung auf das Existenzielle, Transparenz, Lösungsorientierung und die menschliche Seite nicht zu kurz kommen lassen, zusammengefasst für diese schwierige Phase. Du forderst in deinem Buch Krisenmeistern auch zum Umdenken auf. Wie genau soll das funktionieren?
wenn wir in Krisen sind, sind viele Menschen zu sehr in dem verhaftet, was nicht mehr da ist, was nicht mehr geht. Viel wichtiger ist es jetzt zu sagen, okay, ich akzeptiere jetzt mal einfach, wie die Dinge sind, auch wenn es noch so schwer ist. Aber was kann ich auf Basis dessen, was noch da ist, jetzt machen? Die Corona-Krise hat gezeigt, dass plötzlich eine Digitalisierung, die vorher für viele undenkbar war, plötzlich doch machbar ist. Kann ich Dinge auf online umstellen? Und das gilt auch für jede Krise danach. Denn wenn ich immer zum Kunden hinfahre, sind es Kosten, ist es Zeit etc. Was kann ich vielleicht digital machen? Wie kann ich meine Kunden auf anderer Ebene erreichen? Gibt es vielleicht Produkte, die ich immer schon mal kreieren wollte, die ich gerade jetzt rausbringen kann? Gerade in Krisenzeiten mal ein bisschen Perfektion über Bord schmeißen und sagen, handeln. Handeln ist wichtiger als wochenlanges, monatelanges Planen. Und das meine ich mit Umdenken. Einfach kreativ und neu denken, vielleicht auch einfach das Team zusammenholen und sagen, okay, mal angenommen, Geld und Zeit spielen keine Rolle. Was können wir genau jetzt machen? Und manchmal passieren da wahre Wunder, weil wenn ich erstmal Dinge offen gedacht habe, es kann passieren, dass ich plötzlich dann doch den Fokus habe, oh, da ist ein Stiftungsfonds, von dem ich Geld kriegen kann. Oder da sind andere, die die Idee unterstützen, wo ich dann vielleicht einen Ertrag teilen muss. Vielleicht gibt es einen Online-Marketer, der sagt, geniale Idee, wir machen das gemeinsam und teilen die Erträge. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und hier habe ich so einen Zaubersatz, den ich gerne mitgeben möchte. Was ist jetzt noch möglich, woran ich im Leben noch nicht gedacht habe? Und dann bitte nicht nachdenken. Sowas vielleicht vorm Spazierengehen, vorm Fahrradfahren, vorm Joggen, vorm ins Bett gehen, vor der Meditation. Einfach diesen Satz, was ist hier möglich, woran ich bisher noch niemals gedacht habe? Das öffnet einfach das Denken. Welche Möglichkeiten des Empfangens habe ich, an die ich noch nicht gedacht habe? Das ist eine ganz offene Frage. Und das sind so zwei Zaubersätze, die auch die Stimmung verändern.
Es geht also ums Akzeptieren der neuen Realität, sich zu öffnen und auch das Unterbewusstsein zu öffnen durch solche Fragen, über die wir zunächst einmal gar nicht nachdenken, die wir aber unserem Unterbewusstsein als Input geben und dann aber auch die Chancen zu nutzen, die da sind und das Jammern aufzuhören. Ich glaube, das mit dem Jammern mache ich mich doch wieder zu. Also das erlebe ich auch bei ganz vielen Unternehmern, mit denen ich im Moment zu tun habe, dass die Firmen, die nicht jammern, sehr viel erfolgreicher sind als diejenigen, die sich auf den Mangel konzentrieren, auf die Situation, die nicht so gut ist, statt die Chancen zu sehen und loszulegen und, naja, manchmal muss man vielleicht auch sagen, brutal den Arsch hochzukriegen.
Ich habe übrigens ein Vortragsthema, das heißt, erst akzeptieren, dann ändern. Warum wir uns nicht weiterbringen? Weil gerade Akzeptanz ist der Schlüssel, der absolute Schlüssel. Und ich meine nicht Akzeptanz im Sinne von Resignation, sondern raus aus dem Widerstand. Denn in dem Moment, wo ich im Widerstand bin, wo ich Dinge ablehne, wo ich Dinge nicht haben will, wo ich in der Opferrolle bin, habe ich negative Gefühle. Um wirklich in die Kreativität zu kommen, ist es wichtig, diesen inneren Frieden zu bekommen. Innerlich diesen Frieden zu spüren, um dann aus dieser Kraft heraus Neues zu gestalten. Und genau da ist es wichtig, vielleicht auch mal mit Hilfe eines Coaches oder eines Beraters zu gucken, wie schaffe ich es, in den inneren Frieden hineinzukommen? Oder als Führungskraft, wie schaffe ich es, dass meine Mitarbeiter die Situation akzeptieren und im inneren Frieden damit sind? Und dafür ist dieses Umdenken wichtig, dafür ist diese Lösungsorientierung, Fokus wichtig. Im Grunde genommen geht es alles auf das Thema Akzeptanz, innerer Frieden und daraus die Kraft zu schöpfen, um wieder Neues entstehen zu lassen.
Das passt auch zu dem, was du in deinem Buch Raus aus der Krise, rein ins Leben beschrieben hast. Du hast dort die 5 Phasen der Veränderung beschrieben. Mhm. Dieses Hadern hatten wir schon besprochen eben. Auch die Akzeptanz hast du erwähnt. Dann geht es für dich aber auch um das Integrieren, Talent entdecken und, schöner letzter Punkt, Vertrauen haben. Mhm. Magst du uns die letzten Phasen nochmal näher bringen?
Ja, integrieren heißt, jetzt habe ich diesen Bruch, jetzt habe ich diesen Fehler oder auf persönlicher Basis. Ich selbst habe übrigens das Tourette-Syndrom und solange ich im Widerstand damit war, war es auch wirklich hinderlich. Inzwischen höre ich von Leuten oft, man merkt ja kaum was an, obwohl ständig da ist. Das ist alles über diese Integration gekommen. Oder wenn mein Unternehmen gerade schlechte Zahlen schreibt, wenn die Kundengespräche nicht mehr so laufen, sagen, okay, ich integriere jetzt das, was trotzdem da ist, die Digitalisierung hatten wir jetzt mehrfach oder der vermeintliche Fehler, welche Stärken kann ich vielleicht auch an diesem Fehler sehen, denn die meisten Dinge sind nicht so schlimm, als ob es nicht noch irgendwas Gutes zu sehen gibt. Und das meine ich mit integrieren. Die Situation ist da, wie sie ist. Ich habe sie akzeptiert und jetzt gilt es, diese Situation, diese neue Situation in ein neues oder verändertes Geschäftsmodell einzubinden, in eine neue Teamarbeit, in eine neue Struktur. Das meine ich mit Integration. Und dann wirklich anzufangen, aus dieser Kraft heraus auch seine Talente neu zu entdecken. Und Talente entdecken kann man so auch mit seinen Mitarbeitern auf zwei Ebenen. Viele Menschen haben Schwierigkeiten damit, 5 Talente, die meisten schaffen maximal 3, von sich zu benennen. Da wirklich zu gucken, was ist denn so selbstverständlich, dass wir das gar nicht als Talent wahrnehmen. Das kann man auf der persönlichen, auf der Mitarbeiterebene machen und wirklich mal gegenseitig vielleicht auch brainstormen. Was ist bei dir so selbstverständlich, dass du es nicht als Talent wahrnimmst? Aber ich finde das total großartig, wie du mal eben schnell ein Event organisierst oder wie du deine Ordnung hältst oder wie kreativ du bist. Und das kann man auch auf der Firmenebene, dass man guckt, was ist denn für unsere Firma so selbstverständlich, wo andere Firmeninhaber gucken und sagen, wow. Und ich sehe das gar nicht als Talent, weil es für mich selbstverständlich ist.
Da möchte ich kurz ein Beispiel einbringen. Ich habe mal eine Firma in einer Krise beraten. Da war der Umsatz sehr stark eingebrochen und da haben wir genauso eine Übung auch gemacht, wie du sie jetzt beschrieben hast. Und manche Mitarbeiter haben gesagt, nö, sie hätten keine tollen Talente. Und da habe ich gesagt, was machen Sie denn so in Ihrer Freizeit? Und dann sagte jemand, ja, ich baue elektronische Geräte in Dinge ein, wo sie eigentlich nicht hingehören. Also der hat zum Beispiel einen Toaster umgebaut, dass der dann ein Lautsprecher war. Oder in einen Lautsprecher hat er was völlig anderes eingebaut, dass die eine ganz andere, neue, sehr kreative Funktion hatten. Und das war ihm nicht bewusst, das fand er auch nicht besonders. Als wir das gehört haben, auch die anderen Teammitglieder, die sagten, wow, und das ist doch genau das, was wir brauchen. Und daraus entstanden dann tatsächlich auch neue Produktideen für das Unternehmen. Also ein super gutes Beispiel für das, was du gerade gesagt hast. Das funktioniert, das kann ich aus der eigenen Praxis unterstreichen.
Großartig, ganz, ganz großartiges Beispiel. Mein Lieblingsbeispiel ist eine junge Selbstständige, Mitte 30, die hat 5 Pferde, 4 Kinder und 3 Selbstständigkeiten. Also jetzt bitte nicht die Reihenfolge, das war jetzt, weil ich nachgedacht habe und sagt, ich mache einfach, wenn andere fragen, wie machst du das? Ja, ich mache einfach. So ein Orga-Talent. Ich habe gesagt, du musst unbedingt Seminare geben zum Thema Zeitmanagement. So, warum? Das ist doch, ich mache einfach. Also sie hat ihr eigenes Talent nicht gesehen. Die zweite Möglichkeit, um Talente zu entdecken, und die ist auch wahnsinnig stark, ist mal auf die vermeintlichen Schwächen zu schauen. Denn oftmals sind Schwächen übertriebene Stärken. Ich mache es mal an 2 ganz banalen Beispielen. Jemand, der extrem geizig ist, das ist nur die Übertreibung von Sparsamkeit. Oder jemand, der verschwenderisch ist, ist vielleicht nur die Übertreibung von Großzügigkeit. Und so kann man auch Talente entdecken innerhalb der Firma. Jemand, der vielleicht extrem langsam arbeitet, wo alle sagen, ach Mann, oh, geht das nicht schneller? Vielleicht ist genau diese Person extrem gründlich und genau und wäre im Controlling oder in der Buchhaltung perfekt. Oder andere sind vermeintlich total chaotisch und dazu, ich habe früher ganz viel daran gesetzt, um mein Chaos irgendwie zu besiegen und mir Strukturen anzueignen und habe nicht kapiert, dass da ganz viel Kreativität hinter ist. Meine Stärke ist zum Beispiel die Kreativität, die ich heute extrem lebe in meinen Büchern, in meinen Vorträgen, aber ich habe ganz lange dagegen angekämpft, weil ich einfach gedacht habe, es ist eine fehlende Struktur. Oder jemand, der nicht besonders gut reden kann und die Leute auf der Bühne bewundert. Vielleicht kann der aber richtig gut zuhören und wäre gerade als Berater oder Therapeut oder Coach richtig, richtig gut, weil er gut zuhören kann. Kinder, die in der Schule zu viel sappeln und zu viel reden. Also wenn ich da an meine Schulzeit denke, da hieß es immer, Daniela ist eine unruhige Schülerin, sie lenkt sich und andere vom Unterricht ab. Richtige Schwäche. Hätte ich damals meinem Klassenlehrer gesagt, hey, ich werde irgendwann mal mit Reden Geld verdienen, hätte er nur gesagt, ja, ja, träum weiter, Kind. Aber gerade da liegen vielleicht unsere Talente. In den vermeintlichen Schwächen liegen manchmal die richtig großartigen Talente. Und das meine ich mit Talente entdecken, da wirklich mal bei den Selbstverständlichkeiten und Schwächen zu schauen.
Ich glaube, dass das auch wirklich im Unternehmen ein ganz wichtiger Punkt ist, weil die Talente, das macht sich nicht nur an den offensichtlichen Berufsbezeichnungen fest, es macht sich nicht nur an den absolvierten Weiterbildungen fest, es macht sich eben auch an dem fest, was die Leute in der Freizeit und in sonstigen Aufgaben, zum Beispiel Vereinsarbeit, Jugendarbeit und so weiter, leisten. Das zusammenzutragen, in eine Datenbank zu bringen und dann noch zu schauen, was liefern denn meine Geschäftspartner mir für Talente und auch meine Kunden, weil auch Kunden unterstützen mich ja, wenn ich vernünftige Pläne habe, die sie einbeziehen. Dann entstehen völlig neue Ideen, völlig neue Produkte und die können die Basis bilden für eine neue Zusammenarbeit, aber auch für einen neuen Erfolg, der schon in der Krise beginnt.
Genau. Und damit ist das eine wahnsinnig großartige, tolle Überleitung zur letzten Phase, nämlich das Thema Vertrauen. Weil ganz oft ist mangels an Selbstvertrauen, nämlich Vertrauen in die eigenen Talente und Fähigkeiten. Wenn ich mir aber wirklich bewusst bin, dass das, und hier kommen wir auch wieder zum Thema Fokus. Ganz oft haben wir unseren Fokus auf unsere Schwächen. Wenn wir den aber verändern und sagen, hey, ja, klar, ich habe nun mal mein Chaos oder ich habe meine langsame Arbeitsweise oder ich habe mein, bei mir jetzt Tourette, bei anderen Autismus oder Lese- und Rechtschreibschwäche, was auch immer es da gibt, der eine hinkt, der nächste stottert. Wenn ich weg von diesem Thema bin und sage, welche hinterliegenden Talente habe ich denn? Kann ich auch anfangen, diesen Talenten zu vertrauen? Weil mir plötzlich bewusst wird, das, was ich so selbstverständlich mache, ist für andere gar nicht selbstverständlich. Das, was ich vielleicht immer verdrängt habe, bringt aber gleichzeitig eine Riesenstärke mit sich. Ein Riesentalent, was ich noch nie gesehen habe. Und genau da können wir dann anfangen zu vertrauen. Und Vertrauen ist auch wieder auf zwei Ebenen. Einmal das Selbstvertrauen, aber auch das Vertrauen in meine Mitarbeiter. Wenn ich mir selber vertraue, kann ich auch meinen Mitarbeitern anders vertrauen. Wenn die Mitarbeiter merken, ich vertraue ihnen, sind sie wieder leistungsbereiter. Und wenn allesamt ein Vertrauen darin haben, dass die Dinge, die jetzt gerade passieren, auch wenn wir in der Krise sind, gut sind und für irgendwas, auch wenn ich den Sinn noch nicht verstehe, für irgendwas gut sein werden. Denn ganz oft, wenn wir zurückblicken, sagen wir, hey, die Krise war gut, dadurch ist das und das entstanden. Und wenn ich anfange, der Zukunft zu vertrauen, in die Zuversicht zu gehen. Und manchmal ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt, noch nicht der richtige Ort oder es sind noch nicht die richtigen Menschen da. Ja, dann kann es nur positiv im Grunde genommen werden. Denn Vertrauen, neben Akzeptanz ist Vertrauen der zweite Riesenfaktor, um Krisen gut durchzustehen, um Veränderungen wirklich umzusetzen und das Beste draus zu machen. Denn Vertrauen ist der Anfang. Ohne Vertrauen funktioniert nichts.
Also wir können das auch so mit drei T's zusammenfassen, was du eben gesagt hast. Toleranz, also die Akzeptanz hat ja auch was mit Toleranz zu tun. Talente und Tatkraft, also mit den drei Dingen komme ich wirklich weiter.
Wow, gut zusammengefasst. Hätte ja glatt von mir sein können.
Daniela, das waren ganz tolle Einsichten. Du hast, ich glaube, für die Zuhörer eine ganze Menge an wunderbaren Tipps gegeben, sowohl für jeden Einzelnen, für die Führungskräfte, aber auch für Bereiche und das Unternehmen. Hast du noch eine letzte persönliche Botschaft, die du jetzt loswerden möchtest?
Ja, habe ich tatsächlich. Egal in welcher Krise du oder sie jetzt gerade sind, ich mache es jetzt einfach auch wieder in der Du-Form, egal was dir gerade passiert und egal wie vermeintlich schlecht das auch sein mag, es macht dich zu dem wundervollen und vor allen Dingen auch erfahrenen Menschen, der du morgen sein wirst. Schau zurück. Die Krisen, die du durchlebt hast, haben dich zu den Menschen von heute gemacht. Und wenn du jetzt sagst, okay, im Moment habe ich eine schwierige Phase, im Moment ist es anstrengend, aber es bringt dir neue Erfahrungswert. Und deswegen, das, was dir heute passiert, macht dich zu den wundervollen und erfahrenen Menschen von morgen.
Bis zum nächsten Mal bei Krisenfest. Überleben in turbulenten Zeiten.
Werbung. In Die Welt ist kein Planschbecken entblößt Jürgen Wulff die harte Realität hinter freundlichen Fassaden. Ein Kampf um Einfluss und Werte, wo oft getrickst und manipuliert wird. Doch Wulff zeigt Wege auf, wie sie sich behaupten, ohne ihre Integrität zu verlieren. Lernen Sie, die Spiele der Erwachsenen zu durchschauen und ihre Position zu stärken. Die Welt ist kein Planschbecken von Jürgen Wulff. Jetzt im Buchhandel oder direkt beim Verlag. Mentoren-verlag.de. Yeah.